Ja, kommen wir zum Themenschwerpunkt. Rückblick. Rückblick, Stalingrad, Leipziger Westen, wie ist alles entstanden? Es kann keiner besser als Carsten Behrens. Er ist der Unruhezustand überhaupt. Seit vergangenem Jahr August in Rente, so nennt man das, ne? Und du genießt unheimlich die Zeit, weil du nichts zu tun hast. Ja? Du bist nur unterwegs. Also aus meiner Sicht, und das wird auch von vielen anderen so bestätigt, so der Visionär und Vatergedanken der Stadtentwicklung schlechthin und vor allem auch hier im Leipziger Westen. Und ich durfte am Anfang miterleben, wie er agiert. Ja, das war als externer Beauftragter nicht unbedingt immer einfach, weil es war sehr kritisch, ja, aber das ist wichtig in solchen Prozessen. Und ich freue mich riesig, dass du heute Zeit gefunden hast, für uns mal so einen kleinen Rückblick zu halten, wie es alles so entstanden ist. Carsten Behrens.
Also ich bin gerne gekommen, weil 50 solche Runden zu machen, das muss erstmal weg. Weil es gibt viel, ich bin jetzt so in der Dorf- und Stadtentwicklung unterwegs, viele kleinere Dörfer auch, wo dieses Thema Lebensmittel und Einzelhandel eine wichtige Rolle spielt unter anderem. Und da wird immer über solche Runden, die man da machen möchte, immer viel geredet. Auf jedem Kongress ist das ein Riesenthema und alle machen diese Runden und alle zeigen irgendwelche Bilder und Dias, wo 5 Leute sitzen, 3-mal hintereinander den ganzen Kram wieder einstellen und dann war es das, 50 Mal sowas hinzukriegen als Institution und wirklich am Wirtschaftsstandort die Leute zu vernetzen, das ist eine echt tolle Leistung, muss man schon mal sagen. Und bei Eggenberger wollte ich natürlich auch auflaufen, weil wir hatten mal so Spinnstunden, da wollte er das mit der Markthalle eigentlich am Bahnbogen machen. Da ging es noch um Ponys und um Kinderspielplatz, der da rundum noch irgendwie stattfinden sollte. Das hat dann aber dann
das kommt der Markt. Das ist aber natürlich jetzt hier unser Interim.
Ja, wirklich. Kann man auch glauben.
Das ist unser Interim. Wir wollen nochmal einmal weitergehen. Ich würde nicht als Nachbar Champas wählen, freiwillig, auf Dauer. Also für kurze Zeit geht es schon mal, aber auf Dauer nicht.
Ja. Von daher bin ich wirklich auch gern gekommen. Mein Konzept, was ich hier eigentlich machen wollte, ist komplett daneben gegangen, weil ich habe relativ viele Einzelteile und Dinge mit aus diesen 27 Jahren Stadterneuerung, die ja alle irgendwie im Leipziger Westen eine Rolle gespielt haben. Aber große Teile hat zum Beispiel mein Sohn geklaut. Dazu gehört ein Feuerzeug, das ist so ein Reklamefeuerzeug zur Expo 2000, das bis heute noch funktioniert, deshalb hat das natürlich auch geklaut. Und er hat zum Beispiel auch eingesackt, ein Paket, ein 10er-Paket, rote Fahnen, die stammen aus dem Caripol-Personalbüro hier in der Limburger Straße. Weil ich mit meinen Kindern in den Zeiten, in denen hier alles da niederlag, waren wir begeisterte Trümmertouristen. Und die sind bis heute große Fans dieser ganzen Fotobücher über Lost Places und sowas. Und finden einfach eine alte Ruine oder ein leerstehendes Werk, das sind die geilen Plätze für sie. Gut, aber 10 Minuten, wir machen jetzt die richtigen 10 Minuten, ja? Ja. Und nicht deine 10 Minuten hier von der Vorstellung. Ja.
Richtig.
Gut. Also 1990 war es hier im Prinzip, sah es nicht so ganz so toll aus. Und die Chancen im Prinzip waren hier auch nicht so hier toll gesät. Leipzig kommt, war im Prinzip das Motto, großer Aufschwung. Allerdings überhaupt nicht rund um das Thema Arbeit, weil fast 60.000 Industriearbeitsplätze sind hier in der Region weggegangen, ein großer Teil davon hier in Plagwitz. Und Dietmar Fischer, ich habe jetzt das nicht als PowerPoint, weil es ist so ein bisschen Der hat damals gesagt, also in Plagwitz sind die Umweltbedingungen so schlecht, dass man das Wohnen hier nicht länger erlauben darf und Plagwitz mittelfristig freigezogen werden muss. Das war so die Ausgangssituation. Und wie eigentlich diese neuen Arbeitsplätze kommen sollten und woher denn, wie das alles funktionieren sollte, das wusste definitiv kein Schwein. Also ich glaube auch, dass noch nicht mal Schimi hier, Schimanski und sonst irgendwie, die haben zwar alle waren auf der Yacht nach irgendwelchen Betrieben, die man hier ansiedeln wollte, die es alle nicht gab. Hier und wie das Ganze laufen sollte, war völlig unklar. Es war immer so die Idee Tertiarisierung, ja, also das, was hier an Metallpfeilern überall rumlief, die sollten alle im tertiären Sektor irgendwelche Versicherungen und sonstiges Zeug irgendwie verkaufen. Und wer aus dem Westen kam, wusste, dass das so alles irgendwie nicht funktionieren kann. Das war so dieser Glaube dran, dass das sich doch alles noch dann irgendwie regelt und diese Tertiarisierung tatsächlich auch funktioniert, was natürlich nicht funktioniert hat. Die einzigen, die, sage ich mal, noch ein bisschen Konzepte dann entwickelt haben, war eigentlich die Gewerkschaft. Weil da kamen die flotten Jungs von der Gewerkschaftsschule, die haben hier Beschäftigungsgesellschaften aufgemacht und mit denen sind im Grunde genommen Betriebe abgewickelt worden, aufgeräumt worden und neue Betriebe aufgebaut. Zum Beispiel Gründer- und Gewerbehof Naumburger Straße. Da war ich als Amtsleiter nebenamtlich Geschäftsführer zusammen mit Heide Beusen-Tilly, die das Rechtsamt geleitet hat. Das war so ein Ding, was komplett über ABM aufgeräumt und umgebaut worden ist. Die Vorstellung, dass natürlich die Leute, die das aus dem alten Betrieb kommen, die das Ganze aufräumen und umbauen machen, dann dort auch arbeiten wieder, die hat natürlich auch nicht so ganz geklappt. Aber zumindest sind die Ansätze entstanden. Der Gewerbehof ist in der Zeit entstanden, das BIC ist entstanden, leider, weil das BIC wollten wir eigentlich überhaupt gar nicht so haben, wie es jetzt dasteht. Das hatte nur einen einzigen Grund, es musste ein bestimmtes Raumprogramm erfüllt werden, um die Fördermittel kriegen zu können, das waren EU-Förderungen, und die gingen nicht in der Konsumzentrale, weil der Kern der Überlegung war eigentlich immer die Bestandsobjekte irgendwie zu erhalten und die Konsumzentrale ist natürlich wirklich auch ein echtes Highlight im Leipziger Westen. Das sollte eigentlich das BIC werden, aber dafür hätten wir kein Geld gekriegt. Das ist so ähnlich, wie wir damals kein Geld dafür gekriegt hätten, das alte Messegelände wieder zu reaktivieren und quasi den ganzen Messebetrieb in der Stadt zu lassen, sondern nur Geld gekriegt haben, eine neue Messe zu bauen. So. So, und dann sind natürlich hier haufenweise die richtig großen Betriebe, die einfach auch im ganzen Ostblock eine richtige Rolle gespielt haben, kaputt gegangen, weil ihre Produkte über Nacht nicht mehr verkaufbar waren, weil die mussten jetzt für harte Währung gekauft werden. Und den Rübenroder im Prinzip, der Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig, den hat man dann hat man doch lieber John Deere eingekauft im Prinzip. Und von daher waren die Umsätze hier kaputt. So. So, und dann kam hier eine Phase, die hat natürlich auch mit der Abwicklung der Betriebe was zu tun. Da ging es los mit der Treuhand. Denn die Treuhand hat in Größenordnung dann die Betriebe und die Grundstücke auch vermarktet. Und der ein oder andere mag diese Serie gesehen haben, Bad Banks. Die ist irgendwie vor einem Jahr oder so lief die, glaube ich. Da ging es um so ein Immobilienprojekt in Leipzig. Und das ist dieses Immobilienprojekt. Also das ist so ein bisschen, diese Serie ist ausgedacht, aber hat starke Bezüge zu den Abläufen damals, weil da hat ein Herr Rübesam, der hat in großem Umfang Flächen aufgekauft, hat spekuliert darauf, dass das keine gewerblichen Flächen bleiben, sondern dass er im Prinzip Wohnen und Büros im Prinzip in den Bereichen errichten kann. Das heißt, dass er eine enorme Wertsteigerung da abfängt. Und wir haben als Stadt richtig kämpfen müssen. Es ging um die Planungshoheit der Gemeinde, haben extra einen F-Plan relativ schnell auch durchgeprügelt, in dem hier eine Sondernutzungszone Gewerbe ausgewiesen worden ist für Plagwitz. Einfach um sicherzustellen, dass sich die Betriebe, die hier sind und neue Betriebe, die sich ansiedeln, das auch tun können, weil die Preise nicht abhauen ins Unermessliche und sich orientieren an den neuen Nutzungen. Dieses alte Thema ist, glaube ich, auch ein neues Thema, weil die Frage Flächenkonkurrenzen, wie viel Flächen für Wohnen, wie viel Flächen für Gewerbe und was brauchen wir für Schulen und Bildung und sonstige Geschichten, nicht wirklich ausdiskutiert ist. Und das Problem ist natürlich, dass gerade diese innerstädtischen Standorte sich auch wunderbar fürs Wohnen eignen. Wenn das erstmal einreißt, ist natürlich der Preis, der Bodenpreis hier für gewerbliche Entwicklung dahin. Und von daher ist eigentlich die Problematik, die wir damals hatten, etwas, wo wir heute darauf achten müssen, dass das Ganze irgendwie im Blick bleibt. Und dass diese Frage, wie viel gewerbliche Entwicklung soll hier eigentlich weiter passieren, dass das hier auch vertreten wird und irgendwo von der Dimension auch einfach Platz findet. Ja. So. Wir haben dann auch angefangen, konnten beginnen, im Prinzip Fördermittel einzusetzen. Allerdings hat die Förderung überhaupt nicht auf das gepasst, was wir in Plagwitz gebraucht haben. Weil die deutsche Förderung in der Regel nichts anderes macht, als Häuserheim machen. Die ersten Auseinandersetzungen gab es im Prinzip in der Frage, wo sollen Fördergebiete des städtebaulichen Denkmalschutzes hin? Sie alle wissen, die Waldstraße hat gewonnen, aber Plagwitz wäre die Alternative gewesen. Aber von der Denke auch im Bundesministerium, sehr bildungsbürgerlich auch hier irgendwie geprägt, ist natürlich diese gründerzeitliche Wohnbebauung, Waldstraßenviertel, viel wertvoller als im Prinzip diese ganze Industriegeschichte hier in Plagwitz. Was überhaupt nicht funktioniert hat und bis heute ja nicht funktioniert, weil sich eigentlich das Bauministerium und das Wirtschaftsministerium irgendwie bis heute irgendwie nicht miteinander reden können. Das ist diese Frage, was passiert in diesen Hüllen? Also was passiert in diesen ganzen sauber restaurierten, schönen Hüllen? Welche Nutzungen haben wir da und was ist eigentlich Inside? Ja? Was für ein Leben, was für eine Geschäftigkeit, welche Unternehmen, was passiert da eigentlich drin? Das ist nicht Gegenstand der Bundesförderung und der Städtebauförderung auch ganz wenig, sondern das war zum ersten Mal eigentlich Gegenstand der EU-Förderung. Wir haben ganz viel gelernt, im Prinzip von den Engländern. Deshalb bin ich so irgendwie auch so richtig erschrocken, dass die jetzt hier mit diesem Brexit sich davon machen. Weil die haben damals, deren Oberstadtdirektor in Birmingham, unser Partnerstadt, Roger Taylor, der hat im Prinzip seine Planungsleute rübergeschickt, die sollten mal zeigen, was sie können und ob sie in so einer Notsituation, in der wir waren, ob sie in der Lage sind, uns irgendwie zu unterstützen und Konzepte auf den Tisch zu legen. Und der hat John Bird geschickt, das war sein Planungsamtsleiter, der hat ein paar Leute geschickt, Birmingham Development Corporation, die als Entwicklungsgesellschaft Birmingham Heartlands gemacht haben und British Waterways. Und mit denen haben wir hier lange diskutiert und die hatten eine ganz andere Entwicklungsdenke, die immer davon ausging, im Prinzip wirtschaftlich tatsächlich auch Dinge zu entwickeln. Und von denen habe ich gelernt, dass es ein Rest aus einem Projekt Ecofinet, mit dem wir den revolvierenden Fonds, mit dem wir den Lindenauer Hafen, den Durchstich gemacht haben. Das kommt alles im Prinzip, das ist die englische Denke. Und die Engländer haben sehr geschickt diese Denke auch untergebracht in den Programmen der EU. Und da haben wir eben uns bemüht und haben dann Urban, ja, das Urban-Kompetenzzentrum, aufgebaut, wo dann hier Norbert Raschke als Chef der Bude da, Peggy Diepler, da ging das dann auch langsam los mit Frank Basten, der dann da in Sachen Wirtschaft dabei war. Achim Lohse die ganze Zeit von der Wirtschaftsförderung dabei und dann konnten wir anfangen und konnten kleine und mittlere Unternehmen fördern, konnten im Prinzip die Investitionen, aber auch Personal fördern und das war quasi so der erste Ansatz, wo eigentlich solche Konstellationen wie diese, dieser Unternehmerstammtisch, wie stützt man sich, was wird da gebraucht, was kann man da am Standort eigentlich machen, wo das Thema wurde und wo wir ohne so einen Stammtisch mit der Förderung alleine und ohne die Leute und die Vernetzung im Stadtteil auch nie was geworden wären, wenn es diesen Austausch nicht gegeben hätte und wir diese Ansprechpartner nicht gefunden hätten. Da ist eine ganze Menge entstanden, das steht in dieser Broschüre alles drin, aber trotzdem finde ich das irgendwie, sind das ganz ordentliche Zahlen. Es sind 245 geförderte Unternehmen, 536 neue Arbeitsplätze. Das war für uns damals das Allerwichtigste, weil unser Thema war hier über 20% Arbeitslosigkeit. Etwas, was man sich heute irgendwie überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Enormen Leerstand dieser ganzen Geschichte. Es sind über 1100 Arbeitsplätze gesichert worden, also das heißt, wo durch die Förderung die Firma stabilisiert worden ist. Und es sind so von der Dimension her ungefähr 10 Millionen hier Euro investiert worden, die wir mit 3 Millionen Urban angeschoben haben. 8000 Quadratmeter Gewerbefläche entwickelt. Die Gießerstraße hinten, die ganzen Bereiche, das ist alles Urban. Und diese ganzen Dinge, also speziell diese Frage der geförderten Unternehmen, sind alle über den Tisch von Frank Basten gelaufen. Und du hattest noch so einen netten Kollegen, der immer total beliebt war, den ich, wo mir, da fällt mir der Name nicht mehr ein.
Landi. Ja, Landschreiber.
Landschreiber. Landschreiber, genau.
Nee, Landschreiber. Richtig. Ja.
So, genau. Ja, in Sachen der Zusammenarbeit gab es so ein bisschen Ärger, als wir den 100. Förderantrag nicht von meinem Chef, also von Lütke Dahldrup damals, sondern von Schubert, von eurem Wirtschaftsförderchef, dem damaligen, haben übergeben lassen. Was aber, glaube ich, ganz schlau war, weil diese Frage mit dem EU-Programm im Wirtschaftsbereich arbeiten, hat ja letztendlich auch dazu geführt, dass das, was ihr jetzt an KU-Programm in der Stadt habt, ist ja eigentlich die Folge dieser EU-Förderung so.
Und der 100. war übrigens hier in dem Objekt gewesen.
Meine ich auch. Das, nee, das war diese Pappbude.
Der Hoffmann.
Genau. Oh. Richtig. Genau. Und ich weiß nicht, ob es dieses Modell, dieses, es gibt hier von, ja, von dieser...
Steht bei der CG. Hä? Steht bei der CG im Hauptbespeicherungsraum, dieses Modell aus Holz.
Gibt es immer noch?
Ja.
Beleuchtet?
Sieht gut aus.
Super. Ja. Sieh mal an. Weil ich hatte nämlich befürchtet, dass das irgendwie unter die Räder gekommen ist, weil Rübensam hat das von Architekturstudenten, die haben einfach Bilder von irgendwelchen Hochhäusern, können wir gerne rumgeben, von irgendwelchen Hochhäusern gemacht und ein Modell gebaut und das war die Zielvorstellung für die Leipziger. Das ist eben auch hier um die Ecke, also das ist hier schon sehr prominent. Also ich finde ja, dass in Sachen, wo geht das eigentlich weiter oder wie geht das weiter, sind ja verschiedene Ansätze im Prinzip mit der Diskussion um Smart City irgendwie gelaufen und kann mir vorstellen, dass im Prinzip jetzt hier so ein Stammtisch auch eine gute Lösung ist, um irgendwelche Energiekonzepte, aber auch Mobilitätskonzepte für den Stadtteil irgendwie zu diskutieren, die auf so einer genossenschaftlichen Basis irgendwie laufen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Geld sogar da dafür, weil wir, Beate Ginzel hat irgendwie das EU-Geld geholt aus diesem Smart-City-Thema. So. Also da würde ich mal so denken, dass das die Themen sind, wo man in der Zukunft wirklich tatsächlich hier auch mit so einem Arbeitskreis auch was weitermachen kann. So, und ansonsten bedauere ich das natürlich sehr, dass ich jetzt nicht hier im Leipziger Westen mit meinem kleinen Unternehmen, dem Büro für Dorf- und Stadtentwicklung,
das für Sie.
Ja, also ich würde, weil es sind nämlich verschiedene Dinge, gerade wegen dieser Lebensmittelfrage und sonstiger Dinge, da müsste ich wahrscheinlich doch mal, wenn ich manchmal darf, würde ich gerne mal vorbeikommen.
Es hieß immer Platz, wirklich.
Okay.
So. Schönen Tag. Alles Weitere dann gleich in der Provinz. Genau.